Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Hart, aber Fairway, wie immer, fast immer am Mittwoch, dem 12.12. Beziehungsweise, wenn ihr das hört, Donnerstag ist ja der 12.12. Wir zeichnen am Mittwoch auf. Für euch wieder am Start am internationalen Soundcheck-Tag. Also 1-2-1-2. Beauty, kannst du mich hören? Bist du dabei hier heute bei unserem Podcast?
Ja, auf jeden Fall. Und für unsere deutschen Zuhörer natürlich nochmal 1-2-1-2, der Soundcheck. Ja, also 1, scheint 2. Zu gehen.
Ja, schön, dass du da bist. Ich habe heute ein paar kleine Themen mitgebracht. Wir sprechen wieder ein bisschen über Golf. Es ist ja viel passiert, über ein paar schöne Momente. Aber zuerst nochmal abschließend auch zu unserer letzten Folge wollten wir euch nochmal anbieten, wenn ihr aus dem Raum Berlin kommt, könnt ihr den Hackmotion auch mal probieren. Und zwar das auch noch im brandneuen Indoor-Studio in Schöneberg von Nate Danner unter natedannergolf.com, glaube ich, ist es. Poste ich euch in die Shownotes. Da könnt ihr den Hackmotion und natürlich ein Training ausprobieren. Und wie immer, ohne Rabattcode kommt ihr hier nicht weg. Mit Danner10 gibt es 10% auf die erste Buchung. Also hey, kräftig sparen. Jo, ansonsten, was gab's alles Neues, Beauty? Wir können ja mal ganz leger anfangen. Ich würde gerne eine Sache reinbringen, die ich sehr schön finde. Ich weiß, du als Team America wirst jetzt wieder abschätzig reagieren, aber es ist mir egal, weil es war eigentlich wirklich eine sehr schöne Doku, die letzte Woche on air gegangen ist, und zwar bei YouTube, eurem Lieblings-Streaming-Anbieter der Wahl. Also ihr müsst kein großes Abo haben und nichts. Ihr könnt sozusagen den Ryder Cup Una Familia, die Team Europe Story, euch nochmal anschauen. Die hatte jetzt am 3.12. Premiere. Ja, und wie es sich so gehört, gibt es wirklich dort 1:30 Stunden, wirklich eine sehr schöne Doku, finde ich. Tolle Bilder, viele Emotionen für Fans des Team Europes, wirklich anschauenswert. Team America hat da keine entsprechende Verlierer-Doku gemacht, leider für dich, Beauty. Es tut mir sehr leid, aber die europäische Antwort sozusagen mit dieser kleinen Doku, wie alles zusammengekommen ist, ist wirklich sehr schön. Müsst ihr euch angucken. Una Familia natürlich aus dem Marco Simone Golf und Country Club aus Rom, Italy. Deswegen auch natürlich der italienische Titel. Du hast dich sicher schon gefragt, warum. Ist wirklich eine sehr schöne, tiefgehende Doku, die dort auch eure Lieblingsathleten des Team Europe zeigt. Guckt es euch an. Packe ich euch auch noch in die Shownotes. Jo, und davon abgesehen gab es ja auch wieder einiges an Golfturnieren, und da kann man einfach nur sagen, Scotty gewinnt weiter, der 9. Sieg in seiner Saison. Ja, und das Witzige und das Schöne, was ich auch an Scotty, das haben wir auch bei Olympia gesehen, er spielt halt nicht fürs Geld oder für den Ruhm oder für die Legacy, sondern er hat gesagt, ihm macht es einfach Spaß zu competen. Deswegen liebt er Golf. Ist der andere Rotz alles egal? Klar, kann man das sagen, mit entsprechendem Taschengeld auf dem Bankkonto. Ja. Das ist dann immer leicht zu sagen. Aber trotzdem, das haben wir ja bei Olympia auch gesehen. Die meisten haben gesagt, sie wollen gewinnen, sie wollen eine Goldmedaille. Und er hat gesagt, I wanna have fun. Und das Gleiche, dieser Mindset geht halt mit ihm weiter. Jetzt, wo er sagt, er will einfach nur competen, er will gegen gute Leute spielen, er will Golf spielen. Und daher zieht er seine Energie. Spannend, oder Beauty?
Ja, natürlich. Und im Grunde brauchst du ja eine Vision oder ein bestimmtes Ziel. Und da sollte dir egal sein, was in dem Fall die anderen denken, was die anderen für potenzielle Ziele haben. Und Scotty schöpft die Energie natürlich jetzt auch aus seiner Familie. Und jeder war im Grunde am Donnerstag erstmal geschockt, als man gesehen hat, wie er auf den Grüns auf einmal agiert hat, weg von seiner herkömmlichen Art zu putten, hin zu so einem Clawgrip. Er hat die rechte Hand quasi wie so eine Kralle gehalten, um für sich selber zu sagen, dann ist er da stabiler und nimmt die rechte Hand aus dem Putting-Stroke raus. Das kam für alle erstmal sehr überraschend, denn wenn sich eine Statistik im vergangenen Jahr oder in dieser aktuellen Saison deutlich verbessert hat, war es natürlich das Putten, was ihn in den letzten Jahren zu noch von mehr Siegen abgehalten hat. Und mit dieser Veränderung macht er einen verdammt guten Eindruck. Und nicht ohne Grund holte er sich am Ende den 9. Sieg. Nicht nur den 9. Sieg für die Saison oder fürs Kalenderjahr, sondern auch im Endeffekt war dann die Folge am Montag Nachmittag kam dann die Nachricht raus, dass er auch wieder zum Player des Jahres gewählt wurde auf der PGA Tour oder der Player der Saison. Finde ich persönlich, ja, sag ich mal so, auch einen logischen Schritt, natürlich. Aber auch wenn man die großen Turniere natürlich rannimmt, auch noch sehr, ja, zwiegespalten, denn Xander Schaufele natürlich mit 2 Major-Siegen hätte da, glaube ich, auch den Titel verdient gehabt.
Aber ja, aber auch mit Olympia jetzt und also ja, auch so ein bisschen Players, dieser Records-Streak, das musste halt einfach sehen.
Ich fand dann auch interessant, wo es dann nochmal aufgezählt wurde, dieser unglaubliche Streak von März bis Juni war das, glaube ich, oder März bis in den Mai rein, wo er 6 Turniere, 5 Siege, einen 2. Platz da eingefahren hat. Und es wurde dann auch nochmal bei Sky Deutschland natürlich hervorgehoben, dass der 2. Platz es einzig Stefan Jäger war, der in dieser Phase Scottie Scheffler in Texas besiegen konnte. Und demnach natürlich eine fantastische Saison von Scottie Scheffler. Und im Endeffekt natürlich dann auch verdient, Player of the Season zu sein. Nichtsdestotrotz kann man gespannt sein. Jetzt ist ja sozusagen die Off-Season. Wir werden noch den Showdown sehen in der kommenden Woche zusammen mit Rory gegen Bryson und Brooks, wie er dort den Putter hält. Und dann natürlich, wie er das ins kommende Jahr mitnimmt. Bleibt er bei dieser Variante oder wird er jetzt vielleicht auch ein bisschen mit der Griffgröße experimentiert, vom Putter-Design experimentiert, wird man sehen. Das war auf jeden Fall erstmal sehr überraschend. Und wer da noch ja nicht wirklich weiß, was da für unterschiedliche Puttgriffe es tatsächlich gibt, ja, googelt euch doch einfach mal da durch. Da gibt es genügend Seiten, die da jeden Puttgriff erklären, jeden Puttgriff dann auch in Videoform dann nochmal ja, vorgestellt wird. Und wer da tatsächlich auf den Grüns vielleicht die ein oder andere ja, Problemzone eventuell auch beim Puttgriff hat, sprecht doch mit dem Golftrainer des Vertrauens eventuell, nicht eventuell, sondern zuallererst drüber und dann vielleicht erst über einen Griffwechsel nachdenken. Ja. Nicht einfach jetzt YouTube-Video sich angucken und dann, ja, jetzt fange ich immer an, meine Hände zu verdrehen oder was auch immer.
Ja, ja.
Macht das lieber so nicht, sondern sucht da erstmal einen Experten. Hier im Berlin-Brandenburger Raum natürlich der geschätzte Putt-König, nenne ich ihn gerne, den Guru Rolf Kinkel. Seit neuestem Jahr in Potsdam unterwegs im Putt-Lab. Und da sollte man auf jeden Fall dann, wenn man hier im Berliner Raum unterwegs ist, sich mal einbuchen und mal nachfragen. Sonst fragt auch gerne euren Golftrainer auf eurer Anlage, was der davon hält. Und ja, dann denke ich schon, dass man da vielleicht eine Besserung auch für die neue Saison für sich finden kann.
Ansonsten hatten wir das ja auch letzte Woche. Tatsächlich mit dem Hackmotion gibt es ja wirklich auch die Putting Drills, die Data sozusagen zeigen, wenn man schon mal einen neuen Griff ausprobiert oder irgendwas Neues, dann doch zumindest mit irgendwelchen akkuraten Daten dahinter, die irgendwie nachvollziehbar sind, wo man sagt, okay, da macht man was anderes oder ja, braucht aber auch ein Verständnis, was für ein Arc hat man, was für ein Typ Putter ist man. Deswegen absolut die Empfehlung, die Beauty gegeben hat, kann ich nur unterstreichen. Tja, und ansonsten in der Home Season habe ich jetzt auch gesehen, gibt es jetzt von dem einen oder anderen Anbieter auch schon die ersten Übungsgrüns für zu Hause, die so mit Luft aufblasbar sind und so ein kleiner Slope einstellbar ist. Ja, ist natürlich ein schönes Gimmick, kostet auch entsprechend Geld. Ich weiß nicht, was es dann wirklich am Ende auf dem Platz hilft, weil so eine Matte zu Hause, da weißt du, was du einstellst und wo du anspielen musst. Auf dem Grün ist es ja dann auch wieder was anderes, nachher, wenn du draußen bist. Da ist aber ganz witzig, haben die tatsächlich sogar eine kleine App vorgestellt, die mit dem iPhone-Sensor oder dem Gyrosensor, der im Smartphone ist, dir das Grünlesen hilft und den Break verstehen. Natürlich, auch da ist mal ein lustiges Feature und Gimmick auszuprobieren, aber ja, im Normalspiel halt sinnlos, weil verboten. Du kannst ja dann nicht einfach dein Handy rausnehmen und sagen, ach, jetzt übe ich mal hier das Ding. Aber für eine Einspielrunde oder auf einem fremden Platz vielleicht interessant. Ich weiß nicht, wer da so nerdy ist, dann überall mit dem Gyrosensor rumzulaufen. Ich glaube, die Zeit hat auch keiner. Ansonsten, ja, Putting ist ja auch so ein Feel-Ding, oder? Wie siehst du das?
Da stimme ich dir natürlich zu, dass Putten auch ein Feel-Thema ist. Allerdings, wenn ich einen Blick dafür bekomme, verstehe, wie ich ein Grün für mich selber untersuchen kann und auch verstehen kann, wie die Grünoberfläche reagiert und wie dann auch mein Ball reagiert, dann hat es viel natürlich auch mit einer gewissen Ahnung und auch das Verständnis dafür noch einen größeren Sinn. Ja, wenn ich weiß, wie der Ball läuft und ich ein gutes Gefühl habe, dann besteht die Chance deutlich höher, dass der Ball dann auch ins Loch fallen wird. Aber ich sehe halt auch ganz oft bei Turnieren, jetzt bei mittleren Handicaps oder höheren Handicap, aber auch bei besseren Handicap-Spielern, dass die Analyse der Grünoberfläche manchmal gar nicht stattfindet, sondern ja, es wird sich hingestellt und dann aus vorhergehenden Runden vielleicht aus der Erfahrung, ja, der Ball, der müsste eigentlich das und das machen, beziehungsweise erst sehr spät wird dann angefangen, das Grün zu analysieren. Und im Grunde beginnt eigentlich die Analyse vom Grün schon, sobald ich mich auf den Weg zum Grün mache. Denn wenn ich mich aufs Grün zubewege, kann ich mir ja schon mal angucken, okay, wie ist im Grunde die Ondulierung? Welche Wellen gibt es eventuell? Was für Höhenunterschiede? Oftmals ist es ja so, oder in den meisten Fällen ist es so, dass ich von der Spielbahn kommend eine offene Grünseite habe, also dass in den seltensten Fällen irgendwie einen Bump vor dem Grün noch ist oder ein Topfbunker, der die grüne Oberfläche erstmal verdeckt, sondern dass man oftmals ja eine offene Seite hat von Fairway kommend und somit kann ich ja schon mal einschätzen, okay, in welche Richtung neigt sich denn eigentlich die grüne Oberfläche grob, ja, und wenn ich dann die Tasche, wenn ich es richtig mache, auch auf dem Grün liege, in Richtung des nächsten Abschlags schon mal positioniere, dann habe ich ja dort schon einen weiteren Weg, wo ich von der Seite das Grün mir betrachten kann. Dann, so mache ich das, laufe ich dann oftmals die hintere Seite des Grüns lang, um dann halt die andere Seite jetzt auch nochmal mir anzugucken. Und so startet im Grunde das, ja, der Analysevorgang des Grünlesens. Und dann bin ich jetzt einer, der vom Aimpointen auch dank Rolf schon jahrelang da drin auch geübt ist, über Aimpoint Express mit den Füßen zu gucken, ja, wie ist hier die Neigung und was macht das Grün, in welche Richtung fällt es? Und so komme ich dann natürlich dem Ganzen etwas näher, um halt nicht einfach nur zu sagen, Putten ist eine rein Feel-Sache, ja, also sicherlich, gefühlsmäßig auch von den Füßen und den Augen. Und aber es gibt halt zu viele Spieler, die halt der Meinung sind, wenn sie den Ball liegen haben, sich hinstellen, dann einen Blick zum Loch, ja, machen, der Meinung sind, sie wissen jetzt, was der Ball macht. Und dann hat man schon die verrücktesten Putts gesehen, die im Grunde nichts mit dem Loch zu tun hatten. Und so entstehen dann halt ganz schnell 3 oder gar 4 Putts.
Zumal bei 4 Spielern hast du ja 4 Divots, hoffentlich nicht Divots, sondern Pitchmarken auf dem Grün und siehst dann, wo die Bälle schon hingelaufen sind und hast dann einen ganz guten Indiz, wie weit, wohin, was sich neigt. Hilft manchmal auch, die anderen anzugucken. Ne? Also viele sind ja total nur auf sich oder irgendwie, wie liege ich oder was bin ich, so einfach dieses Man hat ja so viel, wenn man am nächsten liegt, hat man ja 3 andere, die vor einem putten und genau gucken, was machen die für einen Stroke, welche Geschwindigkeit ist da, wie kommt der Ball an, ne? Und es gibt ja nicht nur eine Art von Geschwindigkeit, einen Break zu spielen, sondern du hast ja so ein Fenster, das finde ich immer, sieht man super schön bei einem Instagram-Account von Potters Putting, du hast da so ein schönes Fenster, wo du sagen kannst, du kannst da ein bisschen weniger Break oder ein bisschen mehr Break spielen, je nach Geschwindigkeit wie du den Ball sozusagen spielst, kommt das trotzdem alles ins Loch an. Also da ist nicht nur eine einzige Linie führt zum Ziel, sondern es gibt ja so ein gewisses Fenster, wo alles ins Ziel führt. Oder? Und das muss man einfach wissen, wo sehe ich mich, wo bin ich gerade comfortable, mit welcher Geschwindigkeit. Aber halt auch nicht overthinken am Ende. Aber gut, wir sehen es ja bei der PGA Tour und Co., dass dort auch auf dem Grün die meiste Zeit verbracht wird.
Ganz genau. Und wie du schon gesagt hast, dieses Puttfenster kennen wir dann auch aus den TV-Übertragungen. Es gibt ja im Grunde die untere Rolllinie, wenn der Ball schneller unterwegs ist, und eine obere Rolllinie, wenn der Putt einen Break hat, wenn der Ball deutlich langsamer gespielt wird. Und alles, was sich dazwischen dann bewegt vom Tempo, hat halt auch die höchstmögliche Chance reinzugehen. Aber das bedeutet halt jetzt nicht, dass ich jetzt besonders aggressiv wie ein Putt spielen soll, um halt eine direktere Linie wählen zu können. Denn auch da gibt's natürlich dann ein Limit, was überschritten wird, der Ball dann keine Chance hat mehr reinzugehen. Also im Grunde sagt man, das Tempo sollte so gewählt sein, dass der Ball etwa 30 Zentimeter hinters Loch rollen sollte. Bei der Rückputt von 30 Zentimetern ist zu 99% dann im Loch. Ich glaube, jeder von uns hatte auch schon mal diesen Putt, der dann vorbeiging.
Ja, die 99%, die überlege ich mir gerade, ob die stimmen. Ja.
Demnach ist es dann halt so eine Sache. Aber vom Training her, wenn man Putten trainiert, sollte man sich quasi eine Targetlinie, einen Schaft oder eine Linie auf dem Boden machen, eine Markierung, um dann halt 30 Zentimeter hinterm Loch zu sein. Und so kann ich dann halt auch trainieren. Wenn ich ein Puttinggrün habe, bei den meisten Clubs ist es ja eher tendenziell eine ebene Fläche. Selten sieht man dann Puttinggrüns, die starke Neigungen haben. Aber da, wenn ich sowas habe, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, diese Breakputts zu trainieren. Und da muss man dann natürlich auch sehen, dass oftmals zu wenig Break gespielt wird, weil zu geringer Break eingeschätzt wird von den Spielern. Und dann somit die Amateurseite, daher Amateurseite heißt, da die meisten Amateure dann halt unterhalb vom Break spielen, um halt, wie schon gesagt, zu wenig Break angespielt wird.
Kann man auf jeden Fall mal ganz gut auch in der Offseason sowas üben. Könnt ihr mal schauen, ob ihr euch so eine extrem teure Break-Matte holt, die sowas macht. Weiß ich nicht, ob man das muss. Ansonsten, was du vorhin angesprochen hast, da würde ich mal gerne wieder Richtung Main-Event-Golf zurück. Denn tatsächlich findet ja nächsten Dienstag, wie du schon gesagt hast, ein schönes Match wieder statt zum Jahresausklang bei TNT. Ich glaube, das hat nicht jeder hier. Also ich weiß nicht, wo es genau. Könnte sein, dass es bei YouTube übertragen wird. Aber da findet ein sehr schönes Match statt. Und wir haben die beiden ewigen Konkurrenten, in Anführungsstrichen, damit haben wir unsere Show auch schon vor ein paar Jahren begonnen. Könnt ihr euch nochmal angucken. Brooks Koepka und Bryson DeChambeau, die dann zusammenspielen bei The Showdown. Und tatsächlich haben die auf der Pressekonferenz, beide sind ja jetzt Liftspieler, nur Gutes übereinander geredet. Und tatsächlich hat der Koepka auch ganz untypisch für sich so sehr anklingen lassen, naja, er ist jetzt auch ein bisschen älter und weiser geworden und damals hat er vielleicht ein bisschen überreagiert und der Bryson ist schon ein klasse Typ und was der auch fürs Game gemacht hat und also sehr versöhnliche Töne. Macht natürlich auch Sinn, versöhnlich und gut über seinen Teampartner zu spielen. Aber auch lustig, Bryson hat dann auch halt gesagt in der Pressekonferenz, er will dann sozusagen Brooks einladen in seine Break 50 Series, die auf YouTube ja gut läuft. Und Brooks hat gesagt, ja, ich schau mal, wenn wir gewinnen, dann überlege ich es mir. Das ist auch ein schöner Ansporn eigentlich dafür. Und die beiden, wird spannend zu sehen, auf jeden Fall als Team. Ich glaube, die können ganz gut harmonieren. Aber zum Beispiel, die beiden fehlen auch bei den Teams, die jetzt noch mal bei der TGL-Liga, also nicht der Tiger-Golf-Liga, sondern dieser wunderschönen Indoor-Golf-Liga vorgestellt wurden. Also die gibt's halt nicht. Hast du gesehen, diese Vorstellung, hast du dir ein bisschen angeguckt? Die war jetzt ja noch mal ein bisschen, rückt ja das Ganze sozusagen näher, dass es auf ESPN dort die GGL übertragen wird, diese Indoor-Golf-Rasen-Liga. Erstmal diese Teams, die es jetzt gibt, die Logos und die Namen, findest du, die haben das jetzt besser gemacht als Live Golf oder erinnert dich das auch wieder so ein bisschen aus alles Retorte und aus dem Baukasten von Pro Evolution Soccer?
Ja, es kommt auch dem wieder sehr nah. Also für mich hat das jetzt den Eindruck, dass sich ja im Grunde in diesem Kalender ja daran gar nichts geändert hat. Wir erinnern uns zurück, es wurde ja quasi um ein Jahr verschoben, da vor einem Jahr die Halle in sich kollabiert ist. Da gab es irgendwie einen Baumangel und somit hat sich das Ganze verschoben. Man hätte jetzt denken können, dass da sich erstmal noch was verändert hätte oder dass sie da im Jahr jetzt nochmal, sag ich mal, ein bisschen nachbessern werden. Aber da hat sich in der Hinsicht nichts getan. Und somit denke ich halt auch, wenn ich mir die Logos angucke, ja, da haben die irgendeinen Grafikdesigner rangesetzt. Der hat dann aus den Regionen vielleicht so ein paar Sachen gegoogelt oder vielleicht wurde es doch nur die künstliche Intelligenz. Aber ist erstmal natürlich spannend zu verfolgen. Aber sonst, ich habe es vor 2 Wochen schon mal gesagt, kommt es mir halt sehr vor, als wenn wir da halt so ein Lift 2.0 haben. Auch die Teampräsentation, die saßen dann da so schön auf irgendwelchen Barhockern vor so einem Greenscreen teilweise und dann wurden da Sachen eingespielt im Hintergrund und im Grunde ist es da sehr viel gemein. Der einzige Unterschied ist jetzt so, dass sie jetzt nicht draußen auf dem Golfplatz unterwegs sind, sondern das Ganze halt indoor machen. Aber einen großen Unterschied kann ich da jetzt erstmal nicht sehen. Vielleicht ist der größte Unterschied, dass die Teams halt untereinander gegeneinander spielen, dass wir da quasi einzelne Spieltage haben und jetzt nicht wie bei Liv, wo es ja ein geschlossenes Golfturnier dann doch ist. Und da kann man dann gespannt sein, wie dann die Wochentage zum Wochenbeginn, Montag, Dienstag, dann tendenziell dann immer aussehen. Ich glaube schon, dass es da auch genügend Material dann geben wird. Gibt ja dann halt auch einen festen Sendeplatz dafür. Und wird spannend zu verfolgen sein.
Ja, das T steht natürlich für Tomorrow, ne, und nicht für Tiger. Aber es wird immer noch mal gerne verwechselt. Es wird immer so, es sind ja die Aushängeschilder, McIlroy und Tiger Woods. Aber wir können ja mal Teams kurz durchgehen. Mit in den weißen Trikots, die Atlanta Drive Golf Club, haben so ein rotes A-Logo, was tatsächlich so aus dem AI-Logo-Generator kommen könnte. Mit Justin Thomas, Patrick Cantlay, Billy Horschel und Lucas Clover, den nicht viele kennen. In den grünen Trikots gibt es den Boston Common Golf und die haben halt einen Frosch genommen, einen grünen Frosch, die Trikots entsprechend auch grün und dieser grüne Frosch hat halt guckt uns an und hat quasi so eine aufgeblähte Brust in Form eines Golfballs. Also auch da war die AI sehr kreativ. Mit Rory McIlroy, Hideki Matsuyama, Keegan Bradley und Adam Scott. In den roten Trikots dann der Jupiter Links Golf Club von Tiger Woods. Passend in Tiger Red natürlich. Tiger Woods, Max Homer, Tom Kim und Kevin Kisner. So eine schöne Florida-Palme und finde ich, sieht noch am besten aus von allen Logos irgendwie. Und dann in Schwarz, das hat ein bisschen was von GTA, so die Badass, Bad Boy Guys und so ein Fraktur LA mit einem Golfschläger in der Mitte in schwarze Trikots und Los Angeles Golf Club drum. Ja, die Bad Boys, Colin Morikawa, Zahid Tegala, Justin Rose und Tommy Fleetwood. Und abgerundet wird das Ganze noch von den 2 weiteren Teams, nämlich den New York Golf Club. Das ist dann irgendeine komische Taube als Golfschläger-Driver-Kopf sozusagen oder irgendein Falken. Das habe ich noch nicht ganz genau erblickt. Ja. Wahrscheinlich irgendein Tier, was für New York steht. Ich bin da zu wenig New Yorker. In Blau alle die Trikots. Matt Fitzpatrick, Ricky Fowler, Xander Schaufele und Cameron Young. Und last not least The Bay Golf Club, die halt so ein paar angedeutete Bäume und einen River haben. Auch ein bisschen uninspiriert. In Türkis das Ganze. Ludwig Aberg, Wyndham Clark, Minwoo Lee und Shane Laurie. Das sind die Teams und die Farben. ach, why not? Kann man sich mal anschauen. Irgendein Logo braucht's ja. Und kein Logo ist ja irgendwie erstmal, wo alle Juhu schreien. Das muss ja auch so ein bisschen wachsen, ne? Aber ich sehe da noch mich nicht mit irgendeinem, vielleicht ist es ja auch dann irgendwie in nächster Saison mit irgendeinem Golfclub davon auf den Platz zu gehen und mal irgendwie so ein Cappy davon zu haben. Aber aktuell sehe ich mich da noch nicht so als Merch-Boy.
Ja, und spannend halt auch zu sehen, die Größe des Screens. Also es war jetzt in der vergangenen Woche ein bisschen Videomaterial bei den Spielern. Anscheinend war da auch so ein Treffen vor Ort. Hat man ein paar Videos gesehen. Justin Rose hatte was gepostet, Morikawa. Vor allen Dingen die Jungs, die jetzt nicht auf den Bahamas unterwegs waren. Dass da doch schon einiges größer ist. Also man kann sich bloß mal hier vorstellen, der Screen, auf den da gespielt wird, ist 53 mal 64 Fuß. Ja, also das sind dann schon einige. Moment.
Ja, das müssen wir mal ausrechnen.
Einiges größer. Das sind gute 27 Meter mal, ja, 32 Meter. Fast, oder? Nee, nicht ganz.
16 mal 19 Meter soll es sein. 16, ja, genau. Mal 19.
16 mal knapp 20 Meter ist dann schon ein bisschen größer.
Ist doch größer als unser Plasma im hast du noch ein Plasma? Unser LED im Wohnzimmer, ja.
Ja, genau. Und da waren schon beeindruckende Aufnahmen zu sehen. Auch Justin Rose hatte das Erste, was er gesagt hat, huch, ja, also das Wort hat er nicht benutzt. Er hat das englische Wort mit F benutzt. War sehr, sehr überrascht, denn als Vergleich, dass dieser Screen hat die Größe eines fünfstöckigen Hauses, ja, und das ist dann schon erstmal beeindruckend. Dann auch die Grünfläche. Bei Morikawa war das zu sehen. Er hat da auf unterschiedliche Oberflächen dann trainiert, die dann halt verändert wurden durch so Hydraulik-Einrichtungen unter der Oberfläche. Und ja, da wird man dann so sehen, wie schnell geht das Ganze. Ja? Also wie ist dann wirklich die Übertragung? Wie schnell kann man da umjustieren? Und ja, wie wird das Ganze übertragen? Ich glaube, das wird dann halt auch am interessantesten, wie abwechslungsreich und spannend wird die Übertragung. Oder wird es halt zu schnell halt boring? Wird man dann halt sehen. Aber erst einmal natürlich auch die Match-Rules, dass da ein offizieller Referee vor Ort sein wird. Es gibt dann Timeouts und die Shot-Clock. Aber all die Sachen hatten wir schon mal in einer anderen Folge erklärt. Werden aber jetzt immer noch mal, ich glaube, in den kommenden Wochen noch das ein oder andere Mal präsentiert. Denn, wie schon gesagt, das erste Match am 7. Januar geht's schon los. Also nicht mehr allzu lange hin. Und dann kann man gespannt sein, wie das Ganze vonstatten geht. Ich denke mal, Tiger wird vor Ort sein, auch wenn Tiger ja selber am ersten Spieltag nicht spielt, sondern es ist ja New York gegen die Bay Area. Und wir könnten ja dann nochmal davor die Woche schon mal dann einen kleinen, ja, Wettcontest wieder starten. Wer denn da am Ende bei dieser Veranstaltung als Sieger von der Platte geht. Könnte man gespannt sein. Interessant finde ich halt wirklich Tigers Wahl auf Kevin Kisner. Denn Kisner hat jetzt nicht nur die PGA-Tour-Karte verloren in der zurückliegenden Saison, sondern er wurde auch als neuer, die Rolle des Tom Bradys bei der NFL hat jetzt zur neuen Saison Kevin Kisner bekommen als Analyse-Experte, auch dann bei den Turnieren. Hat er schon das ein oder andere Mal gemacht mit seiner lockeren Art. Kommt, glaube ich, auch nicht so jeder mit klar. Es gibt ja dann sicherlich wieder die Leute, die sagen, hey, der macht es anders, das ist cool. Aber dann gibt es auch wieder so die Traditionalisten, die dann sagen, ja, die Art, wie er das so macht, geht eigentlich gar nicht. Aber da kann man gespannt sein. Kisner dann mit Homer und Tom Kim und Tiger im Team. Könnte eine eine witzige Sache sein, denn alle Spieler werden auch mit Mikrofon ausgestattet, also dass man da halt alles vom Spieler auch live mitbekommt, die Unterhaltungen. Ich glaube so, dass man da versucht, auch die Zuschauer noch näher ans Geschehen ranzubringen. Und da kann man dann vielleicht auch gespannt sein, so ein paar lockere Insights, denn ich glaube, es ist schon eine sehr entspannte Veranstaltung. Und da bin ich auch gespannt, wie das Ganze dann am TV rüberkommt.
Ja, genau so ist es. Wir machen übrigens nächste Woche unsere letzte Folge des Jahres, dadurch, dass Weihnachten auf dem 24. fällt, sind dann erst wieder im
Überraschung.
Überraschung.
Fällt dieses Jahr mal auf dem 24.
zur Abwechslung, ja. Aber das ist auch ein Dienstag, muss man dazu sagen.
An unsere amerikanischen Freunde, keine Angst, bei euch bleibt es am 25.
Richtig, und auch an die australischen. Nee, tatsächlich, in 12 Tagen ist es ja schon soweit, deswegen wird nächste Woche die letzte Folge des Jahres, bevor wir sozusagen eine Jahrespause machen und dann auch erst wieder zur TGL wieder für euch zurück sind. All dieweil haben wir noch Themen diese Woche, die wir noch nicht behandelt haben. Ich habe noch so viel auf dem Zettel. Wir könnten ja noch so viel erzählen über Bobby McIntyre, der wirklich eine tolle Saison gespielt hat mit seinem Vater als Caddy, die da wirklich sehr emotional in die Interviews gegangen sind. Was hast du noch auf dem Zettel? Willst du noch irgendwie was besprechen in dieser Folge, Beauty?
Ach, ich habe zum Abschluss eigentlich nur, damit wir dann heute dann auch zum Ende kommen, ein Zahlenspiel noch rausgesucht.
Ja, sehr gut.
In den vergangenen 2 Tagen wurde publik, dass ein neuer absoluter Rekordvertrag im amerikanischen Sport abgeschlossen wurde. Über eine Vertragslaufzeit von 15 Jahren bekommt der MLB-Baseballspieler Juan Soto $765 Millionen ausgezahlt von den New York Mets. Und im Vergleich dazu haben Career Earnings auf der PGA Tour Tiger, Phil Mickelson, Rory McIlroy, Dustin Johnson, Scottie Scheffler, Jim Furyk, Adam Scott, Justin Rose, Jordan Spieth und Vijay Singh $795 Millionen verdient in ihrem gesamten Leben. Also
die Inflation rollt.
Also das ist ja schon immer in den vergangenen Jahrzehnten so gewesen. Beim Baseball werden irgendwie andere Sachen bezahlt. Keine Ahnung wieso, da stecke ich zu wenig in der Thematik drin. Aber dieser Vertrag sprengt gerade so alles. Aufhorchen ließ ja beim Football Patrick Mahomes $500 Millionen Deal. In der NBA gehen ja die Gehälter dort auch nach oben. Du sagst es, die Inflation, die armen Sportler, da muss man die natürlich richtig zuschütten.
Richtig.
Und mit dieser Zahl wollte ich eigentlich unsere Huffies dann heute mal zurücklassen und einfach mal drüber nachdenken, wie lange ihr denn für diesen Vertrag arbeiten gehen müsst. Nichtsdestotrotz, schon unglaublich.
In Deutschland länger mit dem Steuersatz.
Ja, ich bin gespannt, wann der erste Milliardensportvertrag unterschrieben wird.
Der ist ja nicht mehr lange, wenn wir jetzt schon bei fast 800 Millionen sind. Ne?
Ganz genau. Bei der Entwicklung glaube ich auch, das ist ja, sag ich mal, so ein Dominostein. Wenn der dann fällt, dann denkt sich der Nächste, der statistisch ähnlich gut ist oder auf einem gleichen Niveau spielt, er möchte dann mindestens genauso viel. Und dann ist der nächste Vertrag wahrscheinlich bei 780 Millionen und dann der nächste. Und du kennst das Spiel, geht dann wahrscheinlich so langsam. Und es wird interessant. Wer wird der erste 1-Milliarden-Dollar-Sportler?
Du weißt ja, was man sagt im Investmentbanking. Verrückt. Die erste Milliarde ist die schwerste. Danach wird es ein bisschen leichter.
Genau, ja. Absolut.
Ja gut, also wir lassen euch jetzt auch raus mit der ersten Milliarde an Hörern, die wir bestimmt bald erreicht haben.
Ja. Man kann uns jetzt auch in China hören.
Genau.
Und Indien.
Da geht das schon bald los. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Bis nächste Woche, wo wir sozusagen dann uns nochmal vorbereiten auf die Weihnachtszeit und hoffen, wir habt ein bisschen Spaß. Und Beauty, du darfst nochmal allen einen frohen Nikolaus wünschen, der jetzt gerade war. Ich bin schon wieder viel zu weit, aber doch, der war letzten Freitag tatsächlich.
Genau, und ich hoffe natürlich, dass ihr all da draußen schon die Weihnachtsgeschenke so langsam zusammen habt. Die Zeit wird knapp und für die ein oder andere Idee, kurzfristig noch ein Geschenk zu finden, hören wir uns dann nächste Woche nochmal. Bis dahin, habt eine schöne Woche und bis dann. Tschüssi.
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.